Strom aus Uran, strahlend sauber. So lautet das Motto eines Informations- und Aktionstags, der am Sonntag, dem 13. März im Bürgerhaus Seepark in Freiburg stattfindet. Zahlreiche Gruppen und Initiativen beteiligen sich an diesem Aktionstag, bei dem sich alles um die Möglichkeiten einer weltweit gerechten und ökologisch verträglichen Energieversorgung dreht. Im Studio von Radio Dreieckland begrüße ich jetzt Dagmar Große vom Eine Weltforum Freiburg e.V., Elvira Erdem von Greenpeace Freiburg, Eva Stegen von den Elektrizitätswerken Schönau und Elke Brandes von der Anti-Atom-Gruppe Freiburg. Um es gleich vorwegzunehmen, Atomenergie spielt in eurer Vision einer weltweit gerechten und ökologisch verträglichen Energieversorgung keine Rolle. Und das mit gutem Grund.
Ja, das mit gutem Grund, weil die Atomenergie von Anfang an eigentlich weder verantwortbar noch beherrschbar war. Also Uran hat sehr viele negative Folgen, sowohl für die Menschen, wo Uran abgebaut wird, als auch für die Umwelt. Es ergibt wahnsinnig viele Schäden, Umweltschäden, die auch sehr langwierig sind. Es zerstört wahnsinnig große Gebiete, teilweise auch Kulturen, die und Mensch, also von den Menschen, die dort leben, weil das oft indigene Gebiete sind. Und Atomenergie ist einfach immer ein Großprojekt. Und wir denken, dass die Alternativen einfach auf dem Tisch liegen. Es ist möglich, eine andere Energie zu produzieren in kleinere Einheiten, in regionale Einheiten, wo die Menschen beteiligt sind. Und von daher spielt es für uns in unserer Vision überhaupt keine Rolle, wenn wir denken, besser heute als morgen alles abschalten und aufhören mit Uranabbau.
Wir, das ist jetzt Dagmar Große vom Eine Weltforum Freiburg e.V. Hat sie was vergessen?
Nee, eigentlich schon alles gesagt. Genau. Jetzt müssen wir nur noch die CDU abgewählt bekommen.
Elvira Erdem von Greenpeace Freiburg. Uranerz, der Brennstoff der Atomkraftwerke, wird in Kasachstan, Kanada und Australien abgebaut, aber auch in afrikanischen Ländern wie Namibia, Niger und Mali. Die Ausstellung Falea Mali Westafrika, Uran bedroht ein Dorf, zeigt, welche Folgen der Uranerzabbau zum einen für die Bergarbeiterinnen, aber auch für die Bevölkerung ganz konkret hat.
Genau, also Falea ist ein Dorf in Mali, befindet sich im Grenzgebiet zu Guinea und Senegal, hat jetzt momentan 17.000 Einwohner. Das ist jetzt noch ein wahnsinnig schönes Gebiet auf einem Hochplateau. Es wird traditionell landwirtschaftlich genutzt, inmitten von unberührter Natur mit einer vielfältigen Flora und Fauna. Sie haben keinen Strom und keine Fahrzeuge, also man kann sich das wirklich idyllisch vorstellen. Während mehrerer Monate ist wegen der Regenzeit entsteht eine Enklave, weil der Fluss Falema ansteigt und dann wird das Gebiet vom Festland abgetrennt. Leider bleibt es wahrscheinlich nicht mehr lange so, denn der französische Konzern Areva hat vor Jahren Uranium, Kupfer und Bauxit entdeckt. Bauxit braucht man, um Aluminium herzustellen. Und 2007 hat die Regierung Mali stillschweigend Vertragsklauseln vereinbart mit dem kanadischen Konzern Rockgate Capital Corporation. Ich habe dann mal auf der Internetseite bei denen geschaut und die haben auch Fotos von dem Gebiet von Mali bei Falea, wo Uran abgebaut werden soll, und die verkaufen das als ein tolles Projekt. Es wird natürlich immer geworben mit Arbeitsplätzen und die unberührte Natur, die es da zu sehen gibt, die verwandelt sich dann eben ganz schnell in, ja, wie soll man das beschreiben, in eine Mondlandschaft eigentlich. Da muss man sich vorstellen, dass die Erde bis zu 300 Meter tief abgetragen wird. Also alles Leben dort wird dann erstmal für den Uranabbau vernichtet. Das sind konkret 150 Quadratkilometer, die an Rockgate abgetreten wurden. Der Ältestenrat vor Ort, der wurde offiziell einberufen. Die wurden weder gefragt noch informiert. Das heißt, die Regierung macht natürlich wieder Profit. Die Arbeiter vor Ort, die verdienen nur ganz wenig. Da werden dann auch schon die Menschenrechte verletzt. Oft werden auch Kinder eingesetzt beim Uranabbau. Und die Kontamination ist natürlich erschreckend hoch. Also es wird die Luft, das Wasser und die Erde wird verseucht. Und für den Uranabbau braucht man auch erstmal wahnsinnig viel Energie. Ja, also es ist total paradox, dass man erst wahnsinnig viel Energie reinstecken muss, um dann einen Rohstoff zu gewinnen, der wieder Energie erzeugt. Das Wasser, was sie dafür benutzen, ist natürlich erstmal vor Ort das Trinkwasser. Der Grundwasserspiegel sinkt meistens in den Gebieten. Und die Schlämme, die übrig bleiben, die sind natürlich auch hochgiftig. Es wird nämlich auch, also Chemikalien werden benutzt, um das Uran dann von der Erde zu trennen. Diese Abraumhalden, wie man sie nennt, die müssten dann so sicher gelagert werden auf Jahrhunderte hinweg, dass die eben nicht noch mehr das Gebiet verseuchen. Aber da es den Konzern nur um den Profit geht, kümmert sich dann hinterher niemand darum. Millionen Tonnen von Staub werden da anfallen und eben, wie gesagt, auf Jahrhunderte hinweg das Wasser verseuchen. Die haben sich jetzt zusammengeschlossen, die Afrikaner vor Ort, und haben gesagt, wir wollen das nicht. Sie haben auch schon jetzt westliche Menschenrechtsorganisationen auf ihrer Seite. Eine Idee ist, um das Ganze doch vielleicht noch zu verhindern, ist die Ausbildung von Umweltschützern, die dann auch die rechtlichen Prozesse kritisch begleiten. Weil auch Mali hat rechtliche Vorschriften, da müssen zum Beispiel die Pläne ausgelegt werden, aber das sind natürlich immer kurze Fristen, wo die Bevölkerung sich dann informieren kann. Und die wollen jetzt einfach die Leute vor Ort so ausbilden, dass sie vielleicht dann auch rechtlich dagegen vorgehen können. Am Sonntag haben wir auch einen Überraschungsgast, der steht nicht auf dem Programm, und zwar, das ist unser deutsch-französischer Kontaktmann, Herr Lamla, der begleitet das Projekt und war jetzt auch erst im Februar in Mali bei dem Eine Welt Sozialforum. Und er kann dann von Erfahrungen vor Ort noch berichten.
Das Spannende daran ist ja, dass man immer gesagt hat, okay, das Problem bei Atomenergie ist die nicht geklärte Endlagerung. Und worauf ihr jetzt auch am Sonntag Wert legt, ist zu sagen, okay, bereits beim Abbau von Uran beginnt eigentlich der ganze Dreck. Was du jetzt aber gesagt hast, Elvira, war, dass das Leben ohne Strom in Falea, Mali, hast du so ein bisschen als Idylle beschrieben am Anfang. Jetzt weiß ich nicht, wie ernsthaft oder ironisch das war. Eva Stegen von den Elektrizitätswerken Schönau, gibt es denn Möglichkeiten einer weltweit gerechten und ökologisch verträglichen Energieversorgung, die nicht kein Strom bedeutet?
Die gibt es auf jeden Fall. Es ist ja zunächst mal so, irgendwann wird Uran zu Ende sein, wird Kohle und Öl zu Ende sein. Das heißt, die hundertprozentige Vollversorgung mit regenerativen Energien ist alternativlos, und an der Stelle stimmt das Wort endlich mal. Wir müssen also umstellen, und es ist möglich, egal ob wir das jetzt hier für den deutschen oder europäischen Raum betrachten. Es hat ja allein im letzten Jahr vier verschiedene Studien gegeben vom Umweltbundesamt, vom Sachverständigenrat für Umweltfragen, von McKinsey und der Energy Watch Group, die alle sagen, es ist möglich, auf 100% erneuerbare Energien zu gehen. Das soll aber für uns Bürger nicht heißen, dass wir jetzt alle in Duldungsstarre verfallen und auf die Großen warten, die das denn schon zentralistisch machen und das ganze Geld und die ganze Macht wieder akkumulieren und für sich entscheiden, sondern ich bin der Ansicht, jeder sollte jetzt aktiv werden, wo immer er kann, um diesem Treiben ein Ende zu setzen, um die Vollversorgung mit 100% erneuerbaren Energien dezentral zu gestalten, dass es möglichst viele kleine Gewinner gibt, wo möglichst viele kleine Gewinner mitbestimmen, wie das Ganze zu laufen hat. Und das Ganze ist natürlich auch weltweit möglich. Wir haben vor kurzem in Schönau einen Gast gehabt, der uns ein sehr, sehr schönes Beispiel aus dem bitterarmen Äthiopien gebracht hat, um zu zeigen, dass da auch eine alternative Energieversorgung, Energiegerechtigkeit möglich ist. Er berichtete von dem kleinen Dorf Rema, wo inzwischen 1000 Haushalte mit einem kleinen Satz, ein PV-Modul, eine Batterie, eine Glühbirne, eventuell ein Radio versorgt sind. Und plötzlich müssen die Kinder, am Äquator geht die Sonne sehr früh unter, die was für die Schule tun wollen, nicht mehr mit dem Gesicht über den Kerosindämpfen hängen. Denen tun die Augen nicht mehr weh. Sie können lernen, sie können was für die Schule tun. Der Jörg Dittfurt, der da war, sagte den schönen Satz, Bildung ist nicht reversibel. So, und die Situation in Rema, zeigt uns sehr, sehr schön und das können wir auf Europa übertragen, weil die Leute sind unabhängig mit ihrem kleinen Bausatz, mit ihrer kleinen Stromversorgung. Und obwohl das sehr, sehr unwegsames Gelände ist, kommt jetzt der staatliche Stromversorger und will die Leute in Duldungsstarre bringen. Die sagen, wir kommen ja bald mit dem Netz. Ihr braucht euch das da alles gar nicht zu kaufen, dann seid ihr wieder schön von uns abhängig. Und dieses kleine Beispiel zeigt uns in Europa sehr, sehr deutlich, was da gerade auf uns zukommt. Macht doch eure PV-Anlagen nicht auf eure Dächer. Macht euch doch keine Kraft-Wärme-Kopplung in den Keller. Seid doch weiter unselbstständig. Wir bringen euch doch aus Desertec die Sonne. Und die ganzen Namen, die jetzt gerade für Desertec gehandelt werden, die gehen ja gerade durch die Nachrichten. Tunesien, Ägypten, Libyen, was immer wir wollen. Wirklich sichere Vertragspartner, um so ein Projekt anzuschieben.
Fass noch mal bitte kurz zusammen, was alles regenerative Energien sind.
Ja, wir können aus Sonnenenergie können wir Strom produzieren. Wir können aber auch die Wärme direkt nutzen, was ja sehr viel ökologischer ist als über den Umweg elektrische Energie. Wasser, Wind, Geothermie in kleinen Teil, das ist kein so großer Hoffnungsträger. Wir haben Biomasse, die sehr, sehr flexibel eingesetzt werden kann, weil das Problem bei den Regenerativen ist ja immer, dass wir keine Speichermöglichkeiten haben oder wenig Speichermöglichkeiten haben, dass da sehr viel Intelligenz eingesetzt werden muss, dass immer dann die elektrische Energie bereitgestellt wird, wenn sie auch wirklich vor Ort gebraucht wird. Und das Ganze ist machbar und das Ganze geht mit flexiblen Kraftwerken. Und wen können wir gerade wieder nicht gebrauchen? Das sind die trägen Atomkraftwerke. Das ist genauso, als wollten sie die Rolle eines Eichhörnchens, was flexibel ist, mit dem Dinosaurier besetzen.
Ja, ich würde gerne noch was ergänzen. Ich glaube, dass es aber eben das auch deutlich macht, was du gerade gesagt hast, wenn es eben kleine Einheiten sind, also wo das aufeinander abgestimmt ist, also wo Wind, Sonne und auch Biomasse, die dann eben aus der Region kommt. Weil Biomasse hat zur Not auch wieder Gefahren, wenn man das wieder in großem Stil denkt und mehr Biomasse dann wieder von anderen Kontinenten hierher importieren. Also darum geht eigentlich das in Richtung diese Regionalisierung. Und dann hat man auch diese ganze Problematik, die dann teilweise auch gesagt werden, warum man jetzt nicht umsteigen kann, dass man nämlich diese große Stromtrassen braucht, also diese Riesenleitungen quer durchs Land, die braucht man nämlich dann auch gar nicht. Weil sie sagen, daran scheitert es ja gerade, warum man nicht umsteigen könnte.
Ja, ja. Ich denke, auch ein ganz wichtiger Aspekt ist einfach, dass wir Energie einsparen müssen und auch können, ohne unseren Lebensstandard jetzt bis in Mittelalterniveau runterzudrehen, wie das ja uns auch viele gerne machen möchten. Also, dass das einfach ein ganz wichtiger Aspekt ist und man dann eben gucken kann mit intelligenten Lösungen. Ich denke mal, man muss so ein bisschen irgendwie von dieser Vorstellung hinwegkommen, wir brauchen einfach immer unseren Strom und unsere Energie und wir müssen uns die Ressourcen suchen und zusammenraffen und alles ausbeuten, was geht, um halt diesen Standard zu halten, sondern umgekehrt, die Energie ist da durch Sonne, durch Wind, durch Wasser und wir müssen einfach mit intelligenten Lösungen eben finden, wie wir ja einen guten Lebensstandard haben können, aber trotzdem uns eben nach diesen flexiblen Lösungen richten.
Elke Brandes von der Anti-Atom-Gruppe Freiburg. Welche Möglichkeiten des lokalen Engagements gegen Atomenergie gibt es jetzt darüber hinaus? Also wir haben jetzt Dezentralisierung gesagt. Was habt ihr noch im Angebot?
Ja, also zum einen machen wir immer Großwerbung dafür, dass man halt als Verbraucher einfach selber entscheiden kann, bei wem man seinen Strom beziehen möchte. Und es gibt Ökostromanbieter, die auch von großen Umweltverbänden empfohlen werden. Und da ist es einfach ein großer, wichtiger Punkt und es ist auch ganz einfach, also nur ein Stromwechsel. Da geht es eigentlich um 5 Minuten und der neue Anbieter kümmert sich um alles, was wichtig ist. Also das ist einfach ein Punkt, wo jeder Verbraucher selber überlegen kann, möchte er Atomanlagen unterstützen, indem er denen auch noch Geld gibt oder möchte er eben ja, die dezentrale Entwicklung von dezentraler und erneuerbarer Energie fördern. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, wir als Anti-Atom-Gruppe versuchen überall präsent zu sein, wo gerade eben ganz deutlich wird, was eigentlich mit der Atomenergie in Deutschland passiert. Das ist zum Beispiel bei Castortransporten. Da geht es natürlich jetzt nicht um die Uranproduktion, sondern um das andere Ende, also wohin mit dem Müll. Andere große deutschlandweite Aktionen sind ja auch im letzten Jahr schon gelaufen. Das geht auch in diesem Jahr weiter und wir organisieren mit, mobilisieren, verteilen Flyer und machen Infostände in der Stadt, um eben die Leute darauf aufmerksam zu machen, wo man einfach ja, durch eine Demonstration oder auch durch Aktionen zivilen Ungehorsams eben die Meinung deutlich machen kann.
Ziviler Ungehorsam ist zum Beispiel?
Wir haben ja hier im Süden im November im letzten Jahr eine große Gleisblockade mit vielen anderen Initiativen im Südwesten organisiert. Also da waren über 1000 Leute, die sich dem Castor auf den Gleisen eben entgegengesetzt haben und dann auch bewirkt haben, dass der Castor eben nicht auf diesem Abschnitt gefahren ist, sondern einen Umweg machen musste. Eine große Sache ist auch geplant für dieses Jahr, ein Atomkraftwerk zu blockieren, also einen Schichtwechsel zu verhindern. Und da ist natürlich wichtig, klar sind friedliche Aktionen natürlich und man braucht ganz viele Leute, damit es halt schwer wird, dagegen anzugehen von Seiten des Staates.
5 Bundesländer haben ja jetzt im Februar eine Verfassungsklage gegen die von Union und FDP durchgesetzte Laufzeitverlängerung deutscher Atomkraftwerke eingereicht. Bis das Bundesverfassungsgericht eine Entscheidung fällt, können 1,5 oder 2,5 Jahre vergehen. Das heißt, eigentlich hat die Anti-AKW-Bewegung bezogen auf Deutschland doch jetzt erstmal Päuschen, oder?
Ganz bestimmt nicht. Also wir sprechen uns dafür aus, dass die AKWs und sämtliche Atomanlagen sofort ausgeschaltet werden und nicht erst irgendwann, wenn eine Klage durchkommt oder auch nicht. Und wir können es uns einfach nicht mehr leisten, zu warten, sondern wir müssen einfach den Druck aufrechterhalten.
Es geht ja auch hier um Arbeitsplätze, wenn jetzt einfach die Atomkraftwerke weiterlaufen und die Netze verstopfen. Und das haben wir jetzt de facto. Wenn der Wind heftig weht oder die Sonne stark scheint, haben wir an der Strombörse negative Preise, weil die Atomkraftwerke eben zu träge sind, runterzufahren. Und es gibt Windparks, die werden dann vom Netz genommen und werden dann trotzdem vergütet. Da geht das ganze gute EEG-Geld dann quasi für eine Luftnummer verloren. Das heißt, die stören richtig. Und wir haben im Moment die Situation, obwohl Krümmel und Brunsbüttel nach wie vor abgeschaltet sind und über Jahre und Monate auch andere Reaktoren vom Netz waren, wir sind immer noch Nettostromexporteur. Das entwickelte sich seit Anfang der Jahrtausendwende und wir sind inzwischen und steigt kontinuierlich, weil wir eben auch mehr Strom aus erneuerbaren Energien sukzessive mehr produzieren. Wir haben inzwischen Nettoexport, der liegt bei in der Größenordnung von 20 Terawattstunden. Das heißt, die so gepriesene Stromlücke, die ist nicht in Sicht.
Und ich denke auch, wir haben auch eine globale Verantwortung. Also das Beispiel, was Evira vorher von diesem Dorf in Mali erzählt hat, da gibt es noch nichts. Also die Anlage soll gebaut werden, um dort Uran für unseren Energiehunger abzubauen. Und ich denke, das haben wir auch hier bei uns zu verhindern, weil ich glaube, die Menschen dort haben auch das Recht, eine andere Entwicklung und Perspektive zu haben, als da eine Uranmine, die uns den Strom dann liefert, mit wahnsinnigen Menschenrechtsverletzungen und Umweltschäden. Ich denke, man braucht diese Uran-Geschichte nicht, wenn wir hier unsere Atomkraftwerke abschaltet und unsere Energie anders gewinnet. Und vielleicht auch drüber nachdenke, dass man auch bestimmte Energie auch einsparen kann, ohne, wie du vorher schon gesagt hast, jetzt einen Verlust an Lebensqualität hat. Einfach eine Effektivitätssteigerung und manchmal auch ist mehr, ein bisschen weniger, ein bisschen mehr.
Ich finde das so auf jeden Fall recht und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir den anderen Menschen am anderen Ende der Welt nicht unsere Energie, unsere Umweltverschmutzung aufs Auge drücken und deren Atemluft vergiften und deren Trinkwasser vergiften, bloß weil wir uns hier an der Steckdose die Finger nicht schmutzig machen.
Ja, und das ist ja auch wieder mal eine abartige Doppelmoral, gerade von diesen sogenannten christlichen Politikern. Ja. 1990 wurde ja der Uranabbau in Deutschland verboten, weil sie festgestellt haben, es sind Menschenschäden und Umweltschäden vorhanden. Und jetzt durch die Laufzeitverlängerung wird dann aber das Uran aus teilweise Drittweltländern importiert, weil da ist es ja, also da sind ja die Menschen egal, es sind ja auch oft keine Christen, die da arbeiten. Ne? Also hat der Herr Kauter mal verlauten lassen bei einem Politikergespräch. Ja, also so viel zu unserer christlichen Politik.
Da sind jetzt erstmal alle still. Also wir haben jetzt über lokale, nationale und internationale Aspekte rund um das Thema Atomkraft und Energieversorgung gesprochen. Es ist klar, wir können hier Aspekte nur anschneiden in dieser Runde. Wesentlich mehr und auch kontroverser und noch aufregender, das geht am Sonntag, am 13. März im Bürgerhaus Seepark. Das ist der Informations- und Aktionstag Strom aus Ural, strahlend sauber. Klar ist, der Titel ist nicht ernst gemeint oder ironisch. Eben, es gibt Kurzvorträge und Infostände. Gezeigt werden die Ausstellung Falea, Mali, Westafrika, Uran bedroht ein Dorf und der Film Uranium, Is it a Country? Für Essen und Trinken ist ebenfalls gesorgt. Los geht's um 12 Uhr, der Eintritt ist frei und das Programm gibt's im Internet unter http://strom-aus-uran.de. Im Studio von Radio Dreieckland waren jetzt hier Dagmar Große, eine Weltforum Freiburg, Elvira Erdem, Greenpeace Freiburg, Eva Stegen, Elektrizitätswerke Schönau und Elke Brandes von der Anti-Atom-Gruppe Freiburg. Zum Schluss, was ist eure Hoffnung, eure Perspektive, eure Vision für Sonntag und darüber hinaus? Dagmar.
Also ich wünsche mir, dass am Sonntag möglichst viele Menschen kommen, dass es da auch eine Begegnung, einen Austausch gibt und dass wir gemeinsam weiter auf dem Weg gehen, eine wirklich gerechte, weltweit zukunftsfähige Energiewende hinzukriegen. Und da hoffe ich, dass auch viele Leute am Samstag auf der Menschenkette sind und dass wir alle weiterhin möglichst viele Menschen mobilisieren können, darüber nachzudenken, dass wir unsere Zukunft in der Hand haben und die nicht irgendwelche Großkonzerne oder der Politik alleine überlasset.
Ja, und ich wünsche mir, dass da ja alle Macht beim Verbraucher liegt, dass ganz viele Menschen in Zukunft, jetzt in baldiger Zukunft, zu der EWS Schönau, zu Greenpeace Energy, ich mache jetzt hier mal Werbung, Lichtblick oder zu Naturstrom wechseln. Bitte nicht verwechseln mit Naturenergie, weil Naturenergie ist ein Tochterkonzern von der EnBW, das ist das Greenwash-Projekt von ihnen.
Ja, ich würde mich natürlich auch freuen, wenn sowohl am Sonntag ganz viele Menschen kommen, die sich interessieren, denen es Spaß macht, sich die Ärmel hochzukrempeln, auch welche, die noch nie dabei waren, noch nie politisch aktiv waren, dass die plötzlich angefixt werden und sagen, ja, fände ich auch gut, ich möchte auch was tun, wenn die zu den verschiedenen Gruppen dazustoßen. Ich fände es toll, wenn ganz, ganz viele am Samstag bei der Menschenkette dabei sind. Darauf freue ich mich ohne Ende, weil das ist, jetzt ist der Originalkarneval vorbei, aber der richtige Karneval geht in Stuttgart weiter. Ich denke, es wird eine tolle Veranstaltung. Es ist 15 Grad und Sonne vorausgesagt. Es kann nur gut werden.
Ja, ich denke auch, das wird ein aufregendes Anti-Atom-Wochenende. Denke auch, dass ich selber eine ganze Menge lernen werde über Uranabbau. Und ich finde es auch einfach toll, so eine große Veranstaltung zu haben, die bestimmt auch Leute anspricht, die vielleicht noch gar nicht so in dem engen Dunstkreis der Anti-Atom, also der Atomgegner und Gegnerinnen ist. Und ich hoffe auch, dass ein paar Leute an unserem Anti-Atom-Gruppenstand vorbeikommen und vielleicht auch Interesse haben, sich einfach lokal zu engagieren.
Und heute Abend geht es ja schon los mit dem Film Yellow Cake im Friedrichsbaum 7. Da ist der Regisseur Tschirner auch da. Der steht uns dann hinterher auch zur Verfügung, falls wir Fragen haben. Wenn der ein oder andere heute Abend kommt um 7 und sich meldet, er hat heute die Sendung gehört, dann würden wir uns auch freuen.
Muss man da Karten reservieren, weißt du das? Ist vielleicht besser.
Sicherheitshalber würde ich es machen.
Ist vielleicht gut, wenn man sich die vorher holt, ja.
Und für die Zukunft, denke ich, ist einfach unser Beispiel hier schon ganz gut, weil das auch ein guter Anfang ist, dass viele Gruppen gemeinsam was erreichen können, auch über Grenze hinweg, weil gerade so die Menschenrechts-Eine-Welt-Gruppierungen und Umweltgruppierungen lang parallel gelaufen sind. Und das finde ich eine ganz tolle Entwicklung, dass in der letzten Zeit da viel gemeinsam geht. Und ich denke, da kriegen wir auch mehr bewegt.
Das war doch ein super Schlusswort. Ich bedanke mich bei meinen vier Gästinnen und freue mich auch auf Sonntag am Seepark.
Schön, danke.
Danke auch.